Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Diesen Vers stelle ich vorweg, ich komme nachher nochmal drauf zu sprechen. Und jetzt gehen wir gleich in Medias Res, in die Apostelgeschichte Kapitel 8. Und ich habe den Text mitgebracht nach der sogenannten Basisbibel und ich lese das einmal vor. Apostelgeschichte 8, ab Vers 26. Philippus dagegen erhielt vom Engel des Herrn den Auftrag, steh auf, geh nach Süden zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und menschenleer ist. Philippus stand auf und ging dorthin. Und sieh doch, dort war ein Äthiopier unterwegs. Er war Eunuch und hoher Beamter am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien. Er verwaltete ihre Schatzkammer und war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Jetzt war er auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh hin und bleibe in der Nähe des Wagens. Philippus lief hin und hörte, wie der Mann laut im Buch des Propheten Jesaja las. Philippus fragte, verstehst du eigentlich, was du da liest? Der Eunuch sagte, wie soll ich es verstehen, wenn mir niemand hilft? Und er bat Philippus, steig auf und setz dich zu mir. An der Stelle, die er gerade las, stand, er ertrug alles ohne zu klagen, wie ein Schaf, das zum Schlachten geführt wird, und wie ein Lamm, das beim Scheren keinen Laut von sich gibt. Er wurde zutiefst erniedrigt, doch das Urteil gegen ihn wurde aufgehoben. Wer wird je seine Nachkommen zählen können, denn sein Leben wurde von der Erde weg zum Himmel emporgehoben. Der Eunuch fragte Philippus, bitte sag mir, von wem spricht der Prophet hier? Von sich selber oder von einem anderen? Philippus nahm die Frage ausgehend von dem Wort aus Jesaja verkündete er ihm die gute Nachricht von Jesus. Als sie auf der Straße weiterfuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Der Eunuch sagte, sieh doch, dort ist eine Wasserstelle. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Eunuch, stiegen ins Wasser und Philippus taufte ihn. Als sie aus dem Wasser herausstiegen, wurde Philippus vom Geist des Herrn fortgenommen. Der Eunuch sah ihn nicht mehr, aber er setzte seinen Weg voller Freude fort. Philippus fand sich in Arstadt wieder. Von dort zog er weiter bis nach Caesarea. Unterwegs verkündete er in allen Städten die gute Nachricht. Wir sind in der Abfolge der Ereignisse in der Apostelgeschichte. Wir haben in Predigten zuvor gehört von Themen, wie Gemeinde in Bewegung ist. Gemeinde von oben, Gemeinde nach oben, Gemeinde nach innen hatten wir das Thema, Gemeinde auf die Knie, Gemeinde ins Portemonnaie, Gemeinde durch Verfolgung, ins Unglaubliche, Gemeinde in alle Welt und jetzt sind wir beim Thema Gemeinde zu den Suchenden. Einige haben diesen Text, den wir gerade vorgelesen haben, vielleicht zum ersten Mal gehört und andere kennen ihn schon so gut seit vielen, vielen Jahren aus dem Kindergottesdienst, schon wiederholt gelesen. Und denkt, ja, die Geschichte kenne ich. Jetzt müssen wir uns natürlich erstmal ein bisschen gucken, dass wir alle auf einen gemeinsamen Nenner kommen und alle auf den gleichen Stand. Deswegen ein paar Erklärungen vorneweg zu diesem Text. So, jetzt muss ich mal gucken. Ja, Gaza. Damit ihr, einige von euch sind ja bestimmt schon mal in Israel gewesen, ab und zu sehe ich das, wie einige von euch Fotos, Urlaubsfotos auf Facebook posten, das freut mich. Israel ist ein schönes Land und immer eine Reise wert. Also, wir sind hier, da seht ihr Jerusalem und hier unten ist Gaza. Später kommen wir hier noch irgendwo Caesarea, das ist das, dieser Bereich. Da geht es in diese Richtung wieder hoch. Nur damit wir ungefähr eine Vorstellung haben, wo befinden wir uns überhaupt. Philippus hielt den Auftrag vom Engel des Herrn, steh auf, geh nach Süden zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und menschenleer ist. Und wenn wir menschenleer uns vorstellen, das ist etwa so eine Gegend da, das ist schon eine Grenze zur Wüste Negev, das ist wirklich nicht nur menschenleer, das ist lebensleer, lebensfeindlich. Also kein Ort, wo man sagen würde, oh, da wollte ich immer schon mal hin, super Auftrag, Jesus, nehme ich gleich mal mit. Also das ist schwierig, dahin zu gehen. Das hat er gewusst, dass das eine unwirtliche Gegend ist. Und er kriegt ja noch nicht mal den Auftrag, und dann passiert das und das, sondern es heißt erstmal, geh dorthin. Und da trifft er einen Äthiopier, je nach Übersetzung auch einen Nubier. Nubien, Äthiopien, das ist nicht ganz so, wie man das heute von Äthiopien kennt, weil die Landstriche damals ein bisschen anders ist. Also hier etwa aus dieser Region kommt der Süden von Ägypten, etwa 2200 Kilometer von Jerusalem weg. Also schon eine ganz schöne Ecke. Und auch da ist man so 40 bis 80 Tage, je nach Tempo der Pferde, unterwegs für eine einfache Strecke. Also der Minister ist auf dem Rückweg von Jerusalem nach Afrika. Er fährt komfortabel in einem Personenwagen, Personenkraftwagen könnte man sagen. Also Kraft wird ja auch nicht mit Motoren, aber zumindest mit Pferden getrieben, wahrscheinlich Lasttieren. Und wie wir nachher sehen, von einem Fahrer gelenkt. Er sagt ja, er befahl den Wagen anzuhalten. Er hat also nicht den Pferden gesagt, so jetzt stopp mal, sondern gemeint ist ja, dass er auch einen Fahrer hat. Vielleicht hat dieses Auto auch, dieser Wagen ein zurückklappbares Verdeck gehabt, also ein Cabrio in der Wüstensonne, aber nicht schnell, sondern langsam genug, dass man also nebenher gehen könnte und dass der Philippus ihn auch erreichen konnte. Erstmal Pause. Der Minister wird hier auch Eunuch genannt. Ein Eunuch ist auch klar, das ist ein Mann, der ist einer Kastration unterworfen gewesen. Kastration wurden durchgeführt, in der Regel schon im Knabenalter. Und das Entscheidende ist beim Eunuchen, der kann keine Kinder mehr kriegen. In der Antike standen Eunuchen in hohen politischen und gesellschaftlichen Rang. Das sollte man gar nicht meinen. Häufig auch im Rang von Ministern. Und die waren deswegen begehrt, weil die für ein Herrschaftshaus keine biologischen Rivalen mehr waren. Also die konnten ihrerseits keine Dynastie aufbauen. Die waren loyal, die haben das getan, was sie tun mussten und waren deswegen auch, das war häufig so, dass sie dann in hohen Staatsämtern waren. Die Bezeichnung Eunuch trifft hier 5-mal in dieser Geschichte aus. Ist also nicht ganz unwichtig, das so zu erwähnen. Und zwar aus folgendem Grund, wenn man ein bisschen guckt in das Alte Testament, dann findet man im 5. Buch Mose eine Regel, dass da heißt es, kein Entmannter oder Verschnittener sollen in die Gemeinde des Herrn kommen. Also Eunuchen waren per Gesetz ausgeschlossen, die konnten nicht Teil der Gemeinschaft des Volkes Gottes sein. So steht das im 5. Buch Mose. Und das ist auch nicht ganz unwichtig, wenn wir das hier weiter betrachten, für diesen Minister, der dieses hohe Amt hat. So. Schauen wir erstmal auf den Philippus. Wir merken ja hier, das sind so zwei Geschichten, die miteinander verwoben sind. Die des Philippus, von dem lesen wir auch ein bisschen mehr noch in der Apostelgeschichte, weil es ist ja auch die Apostelgeschichte und nicht die Geschichte eines Beamten auch aus Äthiopien. Aber die Geschichte des Beamten aus Äthiopien, die ist trotzdem interessant. Und hier schafft es Gott, diese beiden Lebenswege miteinander zu verknüpfen. Der Engel redet zu Philippus. Und der Heilige Geist auch. Und das, da habt ihr vielleicht gemerkt, diese Geschichte, so einfach und so plausibel, die auf den ersten Blick scheint, hat doch einige Fragezeichen. Der Engel des Herrn sprach zu Philippus, steh auf, geh nach Süden zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Also für mich stellt sich da unweigerlich die Frage, wie das? Wie passiert sowas? Ich habe das noch nie erlebt. Ich hätte das gern mal erlebt, dass ein Engel des Herrn zu mir spricht und sagt, das ist sein Auftrag, Eberhard. Kommen wir nachher zu, vielleicht ist es auch manchmal ganz gut, aufgrund meiner Bequemlichkeit, dass das nicht passiert. Aber ich kann euch nicht erklären, wie das geschehen ist. Wir haben in der Bibel oft mal im Alten Testament, da gibt es so eine schöne Formulierung, das Wort des Herrn geschah. Und dann heißt es, wird der Name des Propheten eingeführt. Also auch da wird nicht erklärt, ganz genau erklärt, wie das nun technisch praktisch im Alltag aussieht. Die nächste ähnliche Geschichte ist, wo der Heilige Geist zu spricht. Wir kommen darauf zu sprechen. Es gibt natürlich Erklärungen, wie man sich das vorstellen kann. Nachher ist das auch so, diese Geschichte mit der Taufe. Also Philippus predigt und dann ist die Taufe da und schwupps ist Wasser da und jetzt wird getauft. Kommt nach meinem neuzeitlichen von FEG und Freikirche geprägten Verständnis alles ein bisschen plötzlich. Und als sie aus dem Wasser herausstiegen, wurde Philippus vom Geist des Herrn fortgenommen. Auch das ist wieder eine Erklärung, kann ich euch nicht erklären. Ich denke als kleiner Fan von Star Trek natürlich schnell mal darum, dass ob da irgendwie jemand ein Raumschiff im Orbit gewesen ist und den von A nach B gebeamt hat. Wir wissen es nicht. Also das wird auch nicht erklärt, wie der Heilige Geist hier wirkt. Das Interessante ist, was wir von Seiten des Philippus sehen, es sind einige wunderbare Ereignisse dabei, wie Gott hier wunderbar wirkt. Für den Kämmerer ist das bis zu diesem Zeitpunkt, wo er getauft wird, völlig verschlossen. Der hat keine Wunder in dem Moment erlebt, außer dass er vielleicht mal sagen kann, er steigt aus dem Wasser und der Philippus ist weg. Das ist auch noch interessant nachher zu berücksichtigen. Für den Philippus, der kriegt vom Engel des Herrn den Auftrag, geh nach Gaza. Und hier steht drin, Philippus stand auf und ging dorthin. Wir mögen vielleicht erstmal so denken, wenn ich jetzt die Erfahrung hätte oder einer von euch, der Engel des Herrn spricht zu euch und sagt, tu dies und das, mag man vielleicht so denken, so, ich bin da ehrlich, meine Gedanken sind, Moment, das war so nicht ausgemacht. Die Gemeinde hat mich als Diakon oder als Älteste für die FEG Rheinbach berufen. Hier ist mein Platz, hier muss ich dienen. Der Philippus wurde als Diakon für die Suppenküche in Jerusalem berufen. Weitere Aufgaben waren da überhaupt nicht mit verbunden mit dieser Berufung. Für Reisen, Reden und Wunder war er nicht zuständig. Das war nicht in seiner Aufgabenbeschreibung drin. Er hätte ja sagen können, wir haben doch schließlich die Apostel. Oder vielleicht auch dieser Gedanke, das habe ich schon angedeutet, siehst du Jesus, deswegen übernehme ich keine Dienstaufgaben in der Gemeinde. Das endet meistens mit noch mehr Arbeit. Und wenn man das so liest, wie was hier passiert mit dieser Geschichte mit Philippus, dann könnte man auch sagen, auch nach unserem heutigen gemeindlichen Verständnis ist da nicht vieles falsch gelaufen. Hätte Philippus, bevor er darunter geht, nicht erstmal die Apostel fragen müssen, ob er da überhaupt hin darf und ob er mit diesen Menschen reden darf. Und bevor er jemanden tauft, hätte man da nicht erstmal die Ältesten um Genehmigung bitten müssen, die Gemeindeversammlung einberufen. Philippus war doch nicht ordiniert. Und hätte er nicht auf den Apostel warten können, bis das läuft? Das Wasser war nicht geweiht und der Eunuch hätte vielleicht erst ein Glaubensbekenntnis vor der versammelten Gemeinde ablegen müssen oder nicht. Also so sind wir heute in unserer Gemeinde geprägt. Nichts von dem lesen wir. Und der Text will ja auch vermitteln, so etwas kann passieren, wenn man Gott gehorsam ist. Und es soll eher deutlich machen, Philippus hat alles richtig gemacht und er ist uns darin ein Vorbild. Gott redet nicht nur spektakulär und übernatürlich. Ich hoffe, er spricht auch heute Morgen zu dir. Und das steht jetzt nicht in meinem Manuskript drin. Wenn ich sowas hier lese, dann trifft mich das auch. Hoffentlich euch ganz genauso wie mich. Und ich frage mir, wo bin ich gehorsam? Wie habe ich das Reden Gottes schon erfahren? Und ich meine, den Eindruck zu gewinnen, dass unsere Gemeinde auch mit den Hufen scharrt. Wir wollen rausgehen, wir wollen das wichtig sehen. Dieser Auftrag zu Menschen, die Gott suchen, ist uns wichtig und willkommen. Und wir wollen das. Aber wir scheinen darauf zu warten, auf jemanden, auf ein Zugtier, auf ein Vorbild, an das wir uns anhängen können. Wenn wir dieses Zugtier nicht haben, also es muss, wie wir hier sehen, es muss kein Pastor sein, es muss kein Apostel oder kein Ältester sein, vielleicht bist du dieses Zugtier, an das sich auch andere dranhängen sollen. Der Minister. Er war nach Jerusalem gereist, um anzubeten. Was ihn dazu bewegt hat, das lesen wir nicht. Wir wissen aber schon aus dem Alten Testament, dass der Ruf des jüdischen Glaubens und des Tempels auch außerhalb der Grenzen von Israel Namen hatte. Zur Zeit des Königs Davids kam also auch eine Königin hin und wollte wissen, was geht hier ab, wie ist das? Sie hatte von der Weisheit von König Salomo, Salomo, nicht David, gehört und wollte wissen, was ist, wie läuft das hier in diesem Volk Israel, das an diesen Gott Jahwe Jehova glaubt. Wie gesagt, 40 bis 60 Tage war unterwegs. Da merkt man schon, da kann man erahnen, das ist ihm was wert gewesen. Also er muss eine gewisse innere Not gehabt haben, um diesen Aufwand zu betreiben, um zu sagen, da will ich hin, auch in diesen Tempel nach Jerusalem, um anzubeten. Und dann möglicherweise die Erfahrung zu machen, hör mal, du bist Eunuch, kein Eintritt für Eunuchen. Hier hast du keinen Platz verloren. Ziemlich ernüchternd. Er hätte vielleicht beten, natürlich, wir wissen aus heutiger Sicht, Gott wohnt nicht in einem Tempel mit Mauern gemacht. Und er hat ja auch die Not dieses Ministers erkannt. Deswegen hat er seinen Engel und den Heiligen Geist geschickt und Philippus gesagt, hier, da ist einer in Not, der braucht einen Menschen, der ihm was von Jesus erzählt. Wir können von diesem Minister ausreichend Wohlstand vermuten. Erstmal, weil er in so einem Wagen sitzt, das war nicht gewöhnlich. Sicherlich, weil er ein hoher Beamter war und weil er sich eine Abschrift von Teilen des Buches leisten konnte, das wir heutzutage das Alte Testament nennen, also den Abschrift vom Buch des Propheten Jesaja. Und das ist alles nicht gewöhnlich für die Zeit, das hatte der normale Mann nicht. Die Juden kannten aber die Bibel trotzdem sehr gut, weil sie regelmäßig in der Synagoge waren, sie hatten auch Schulen, also sie kannten die Bibel auch zum Teil auswendig und waren sehr gut darin unterrichtet, auch ohne dass sie ihr eigenes Buch in gedruckter Form oder in abgeschriebener Form zu Hause hatten. Und jetzt merkt Philippus, der liest laut in dem Buch Jesaja und stellt die richtige Frage, verstehst du, was du da liest? Und diese Frage des Verstehens zielt nicht auf das sprachliche Verständnis, auch wenn das möglicherweise in griechischer Form geschrieben worden ist und der Mann aus Äthiopien, das nicht seine Landessprache war, können wir davon ausgehen, das hat er wohl verstanden. Er liest Griechisch, spricht Griechisch, die Frage zielt also auf das theologische Verstehen. Und der äthiopische Minister muss in dieses Verständnis eingewiesen werden. Und das ist für die Jünger ja auch nicht ganz ungewöhnlich. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, nach seiner Auferstehung gibt es eine Szene, wo zwei Jünger ziemlich betrübt sind über das, was passiert ist. Jesus ist gestorben. Und sie wissen noch nicht, dass er auferstanden ist. Und treffen da einen Mann, der ihnen auch aus der Schrift erläutert, was da passieren musste. O ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Also auch Philippus, die Jünger, die Apostel kannten diese Situation, sie kannten die Schriften, aber verstanden, was das in Bezug auf Jesus hatte, hatten sie nicht automatisch. Und nun kommt dieser Vers 35. Philippus nahm die Frage auf, ausgehend von dem Wort aus Jesaja verkündet er ihm die gute Nachricht von Jesus. Also ich finde das ja von enttäuschender Kürze, um das mal so zu sagen. Ich hätte jetzt gerne gewusst, vor allem mit dem Ergebnis, was dabei rauskommt, nicht? Also jeder Prediger sehnt sich doch danach. Da fragt einer, was bedeutet das? Was steht hier in der Bibel drin? Du sagst es ihm und er lässt sich taufen. Ist das nicht klasse? Also diese Predigt hätte ich gerne im Abschrift, um zu wissen, was den bewogen hat. Und das bleibt aber hier im Dunkeln. Und weil diese Textstelle aus dem Jesaja-Buch so knapp ist, möchte ich das auch noch für euch einmal vorlesen. Prophetenstelle aus Jesaja 53, Abvers 4. In Wahrheit aber hat er die Krankheit auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Mitten in der Zeit seiner Haft und seines Gerichtsverfahrens ereilte ihn der Tod. Weil sein Volk so große Schuld auf sich geladen hatte, wurde sein Leben ausgelöscht. Wer von den Menschen dieser Generation macht sich darüber Gedanken? Sie begruben ihn zwischen Verbrechern, mitten unter den Ausgestoßenen, obwohl er kein Unrecht getan hatte und nie ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen war. Aber der Herr wollte ihn leiden lassen und zerschlagen. Weil er sein Leben als Opfer für die Schuld der anderen dahingab, wird er wieder zum Leben erweckt und wird Nachkommen haben. Durch ihn wird der Herr das Werk vollbringen, an dem er Freude hat. Nachdem er so viel gelitten hat, wird er wieder das Licht sehen und sich in dessen Anblick sättigen. Von ihm sagt der Herr, mein Bevollmächtigter hat eine Erkenntnis gewonnen, durch die er, der Gerechte, vielen Heil und Gerechtigkeit bringt. Alle ihre Vergehen nimmt er auf sich. Auch diese Textstelle habt ihr vielleicht gehört. Und wenn man das jetzt im Zusammenhang nochmal gelesen hat, ist es vielleicht deutlicher, wie es dem Philippus möglich gewesen ist, aus dieser Textstelle auf Jesus Christus hinzuweisen, der auch für unsere Schuld gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist. Dass weiter nichts über die Predigt des Philippus steht, ist schade, aber auch befreiend zugleich. Das Befreiende ist, dass diese Botschaft von der Erlösung durch Jesus jeden in einer anderen Situation seines Lebens erreicht. Wir wissen ja nicht, was der Kämmerer dem Philippus noch erzählt hat, wo seine Nöte und Ängste gewesen sind. Er hat nur gesagt, ich verstehe das nicht. Vielleicht, und das gibt dieser Text auch, hat er noch ein paar mehr Fragen gehabt. Und die haben miteinander gesprochen. Theologiestunde, Bibelstunde, so zu zweit. Und der Philippus konnte darauf eingehen. Vielleicht spricht ich dich in deiner Situation etwas ganz anderes an als diese Jesaja-Stelle oder die trockene Art und Weise, wie ich vielleicht jetzt hier den Text entwickle. Es gibt diese Botschaft des Evangeliums in vielfältiger Form. Und ich möchte dir zwei Videoclips mitbringen. Das sind die letzten beiden aus einer Reihe von vier Videos, wo das Evangelium auch in einer anderen Art und Weise mal präsentiert wird, wo du schon merkst, ich würde keine Basecap aufsetzen, aber vielleicht spricht das dich, stör dich nicht an der Basecap, hör auf die Sprache, das ist Evangelium.
Was haben wir dann nur getan? Abgewandt vom guten Plan, verschlossen ist des Himmels Eingang, von Gott getrennt, wortwörtlich ein Alleingang. Jetzt sitze ich hier in meiner ach so schön kaputten Welt. Freue mich an dem Chaos, schade nur, dass die Fassade Stück für Stück zerfällt. Das hatte ich mir doch anders vorgestellt. Wer hätte gedacht, dass mir die selbstgemachte, gottlose Welt am Ende doch so schlecht gefällt? Zerstörte Erde, der Himmel weint, weil alles hoffnungslos erscheint, die Menschheit verloren, keiner bleibt, der Mensch und Gott wieder vereint. Keiner? Nein. Denn Gott selbst greift jetzt ein. Er greift die Initiative und proklamiert die folgende Devise. Der Mensch allein, er kann es nicht, aber ich liebe ihn. Also opfere ich mich. Gesagt, getan. Gott selbst wird als Mensch geboren, Jesus Christus, der Retter der Verlorenen. Und er war fehlerlos. Wieder reine Perfektion, ein zweiter Adam, Gottes einziger Sohn. Und er stirbt für uns, er trägt Last, nimmt alles auf sich, wird von uns zum Sündenbock gemacht. Als Verbrecher stirbt er dort, am Kreuz, dem wunderschönen, verfluchten Ort. Gott von Gott verlassen, keiner kann je diese Liebe ganz erfassen, dass der Schöpfer selbst geopfert wird für seine Geschöpfe und sie wieder in die Freiheit führt. Der Brückenbau. Wegbereiter, der Menschenretter, Jesus heißt er. Gekreuzigt, gestorben und begraben, aber wieder lebendig geworden nach 3 Tagen. Das war Punkt 3. Und jetzt steht fest, der Weg zu Gott ist wieder frei, der Rettungsplan ist umgesetzt. Abgehakt sind 3 von 4. Jesus liebt dich so, dass er sein Leben aufgab wegen dir. Bleibt nur die Frage, was wirst du jetzt damit tun? Er will dir sinnerfülltes Leben geben und wenn du annimmst, kannst du bald erleben, wie sich in seinem Segensregen neues Leben regen wird. Denn er führt uns zurück in seine Perfektion. Waren wir einst doch so vertreckt, schon lange wartet er darauf, einzuziehen in dein Lebenshaus. Doch noch steht er davor, klopft geduldig, sachte, leise auf altbekannte Weise an dein noch verschlossenes Herzenstor. Die Bibel sagt, die, die an Jesus glauben und ihn aufnahmen, die tragen praktisch Gottes Nachnamen. Denn er gab ihnen das Recht, seine Kinder zu sein, in die heilige Königsfamilie lädt er dich ein. Und nun steht die Frage im Raum, wirst du dich trauen? Ja zu sagen, den Sprung in ein neues Leben zu wagen und wie eine Blume aufzugehen an sonnigen Tagen. Du brauchst nur mit Gott zu reden, zu beten und deine Fehler einzugestehen, dann wird er sie auch vergeben. Und dann entscheide dich, dein Leben auch in Zukunft im Vertrauen auf eben jenen Jesus zu leben. Nummer 4. Jesus steht hier. Wie steht's mit dir? Wenn du willst, kannst du mit mir gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du mich gut geschaffen hast. Danke, dass du mit mir gemeinsam leben möchtest. Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe, die mich von dir trennen. Aber ich möchte nicht mehr getrennt von dir sein. Ich glaube daran, dass du für meine Schuld gestorben bist. Deshalb möchte ich dich bitten, meine Fehler zu vergeben. Ich möchte dich heute als meinen Retter annehmen und mit dir leben. Danke, dass ich jetzt ein Kind Gottes sein darf. Amen.
Was immer Philippus dem Minister erzählt hat, das muss ihn tief berührt haben. Und er hat das auch ohne Hintergrundmusik geschafft, einfach nur mit seinen Worten. Und es wird auch nicht beschrieben, ob die beiden miteinander so ein Übergabegebet gesprochen haben. Vielleicht hat es aber den Minister genauso bewegt, wie ich hoffe, dass es dich bewegt hat. Und vielleicht hat Philippus auch aus dem Propheten Jesaja weiter vorgelesen. Da heißt es nämlich in Kapitel 56, und der Fremde, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich getrennt halten von seinem Volk. Und der Verschnittene soll nicht sagen, sieh, ich bin ein dürrer Baum. Das ist eine befreiende Botschaft für den Eunuchen, der Gott gesucht hat und nicht Teil des Volkes Gottes sein durfte, dass ihm jetzt gesagt wird, auch du kannst Teil des Gottesvolkes sein. Gott wird dich nicht getrennt halten von seinem Volk. Für den Minister ist das die Botschaft der Erlösung, ein Evangelium, eine gute Botschaft. Und für dich kann das bedeuten, egal wie beschissen du dich fühlst oder was immer du dachtest, das dich von Gott fernhält, Jesus bietet dir Frieden an und er hält Vergebung für dich bereit. Und jetzt kommt der Punkt, der auch spannend ist. Sie werden sicherlich, ohne dass das hier in der Predigt erläutert wird, werden sie auch über das Thema Taufe gesprochen haben. Das kann man einfach nur schließen, sonst käme der Minister nicht darauf zu sagen, hier ist doch Wasser, was hindert es, dass ich getauft werde. Und der Philippus wird ihm erzählt haben, dass die Taufe Teil des Glaubens ist. Menschen, die sich zu Jesus halten, lassen sich taufen. Und er fragt, spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Ich glaube, das ist eine ernst gemeinte Frage, keine rhetorische Frage und offensichtlich spricht nichts dagegen. Und er lässt sich taufen. Auch die Antwort des Philippus hören wir ja nicht. Das ist das Interessante. Da sind so viele Situationen in diesem Text, wo man etwas herausschließen kann, wo man aufpassen muss, dass man nicht zu viel hineindeutet. Aber hier ist ganz offensichtlich, es spricht nichts dagegen. Philippus tauft den Minister. Und er war damit auch der erste Nicht-Jude, der als Christ getauft wurde. Recht unkompliziert, oder? Eigentlich finde ich das klasse. Und ich möchte, dass wir das in der Gemeinde auch so handhaben. Am liebsten würde ich jetzt sagen, falls es euch ein begeht, zu sagen, das hat mich gepackt. Wir haben hier ein Taufbecken, dass wir auch nach dem Gottesdienst das aufdecken können und sagen, hier ist Wasser, wir können dich taufen. Nun ist es so, in dieser Situation kommt natürlich hinzu, dem Philippus und dem Minister, dem Philippus war klar, den sehe ich vermutlich nie wieder. Wenn er 40 bis 80 Tage braucht, um hierher zu kommen, dann müssen wir jetzt handeln, sonst ist die Chance einfach weg. Ich hoffe, dass ich euch in 4 Wochen noch wiedersehe. Aber es soll wirklich nicht daran liegen, dass er sagt, also wenn ich nicht heute mich nicht taufen lasse, dann bin ich Gott nicht gehorsam, dann sind wir die Letzten, die euch das verwehren würden. Falls dir das unter den Nägeln brennt, wir haben, wie gesagt, Sabine hat das schon gesagt, wir haben in 4 Wochen am 7. Oktober eine Taufe. Und auch da ist Wasser. Und da frage ich dich dann, was hindert es, dass du dich taufen lässt? Falls dir Fragen unter den Nägeln brennen, warte nicht so lange, bis in 4 Wochen oder bis jemand kommt. Ich stehe dir nach dem Gottesdienst zur Verfügung. Sprich mich bitte an. Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus ist für dich der Weg zum Vater, genauso wie für den Minister in der Apostelgeschichte. Und wir haben gesungen, das ist mein König, König der Könige. Ich hoffe, dass du das von Herzen mitsingen kannst. Und ich freue mich über jeden, der jetzt auch neu sagt, ja, das ist der Weg, auf dem ich gehe, das Licht auf meinem Weg, meine Heimat, mein Zuhause. Amen.